Na rechts, düpp, 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 düpp. Herzlichst willkommen hier aus den Niederlanden. Ich bin gerade noch kurz vor Amsterdam, aber das erzähle ich euch gleich im Podcast ausführlichst. Wir melden uns zurück mit dem WM-Tagebuch. Hallo Martin.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, Bengt hat auf jeden Fall den besseren Aufnahmespot, aber wir sind relativ viel einer Meinung gewesen, mal wieder. Also haben natürlich über die deutsche Mannschaft geredet, die hoffentlich weiterhin den Siegeszug bei dieser WM fortführen kann. Haben uns ein bisschen die WM-Experience in Holland abgeholt. Ich habe tatsächlich die holländische Nationalmannschaft in Utrecht geschaut. Bengt ist heute in Holland, um sich dann auch mal ein Bild davon zu machen, war aber in Schweden, erzählt natürlich dann auch von der schwedischen WM-Experience. Wir haben über ein, zwei neue Regelanpassungen bei dieser WM gesprochen und warum die UEFA scheinbar aktuell die beste Organisation der Welt ist.
Er kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Hey, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
Du hast ein Timeout!
Donnerstag 10:06, herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 2 von unserem kleinen WM-Tagebuch. Ich sitze in meinem vollgeschwitzten Dachgeschoss in Düsseldorf und Bengt lächelt mir vor seinem Campervan aus Holland, müsste es mittlerweile sein.
Genau so ist es. Ich sitze hier gerade noch so 30 Kilometer vor Amsterdam. Warum 30 Kilometer davor? Weil hier das Meer ist. Also wir haben uns hier noch zwei, drei wunderschöne Tage am Meer gemacht, ein paar Fallrückzieher gezündet und heute... geht es dann irgendwann Richtung 14, 15, 16 Uhr mal nach Amsterdam rein, weil also natürlich ist es auch hier brutal warm und da möchte ich dann lieber noch die Zeit ein bisschen am Strand verbringen, bevor dann heute Abend Deutschlandspiel um 10 und Hollandspiel um 1 ansteht. Ich kann dir sagen, das wird eine brutale Party heute.
Ja, ich freue mich auch echt. Es ist heute das erste Deutschlandspiel, was wir auch mal hier zusammen in Düsseldorf gucken werden.
Wer sind wir?
Wir machen hier so eine kleine Runde. Yannick Ersahin, der bei uns bei Spontent viel Icon League macht, ist aus Hamburg da. Schiller ist mit dabei. Ein, zwei Beachvolleyballer noch. Und deswegen, wir haben aber auch noch keine Location, weil wir hatten dieses Public Viewing-Thema ja auch schon mal letzte Woche. Diese großen allgemeinen Public Viewings gibt es hier nicht. Bei uns wird es wahrscheinlich einfach in die Altstadt gehen und dann mal gucken. Da werden sicherlich ein, zwei Etablissements auch hoffentlich draußen TV-Geräte aufgestellt haben. Da bin ich mal gespannt, werde ich dann nächste Woche berichten, wie hier in Deutschland so der WM-Vibe ist, wenn man dann mal zusammen guckt.
Ey, aber sonst kann ich dir da eine Bar in Göteborg empfehlen. Die haben auf jeden Fall
super.
Ein paar Bierzeltgarnituren draußen, haben eine richtig geile Leinwand und sind sehr viele coole Leute am Start, aber die wenigsten davon deutsch tatsächlich.
Ja, das ist ein bisschen schade. Ich könnte dir sonst, weil du machst jetzt ja quasi den Reverse, weil ich habe genau dasselbe, was du jetzt quasi heute machst mit Holland-Deutschland, letztes Wochenende gemacht. Ich habe mir mein freies Wochenende genommen und bin mit Paula nach Utrecht gefahren und da war es ja genau andersrum. Holland hat das 19 Uhr Spiel gehabt gegen Schweden, 5-1 die Schweden wettgeklatscht, kannst dir vorstellen, wie da die Stimmung war. Und um 22 Uhr hat dann Deutschland gegen Ecuador, gegen die Elfenbeinküste gespielt. Und ich kann dir schon mal sagen, die Holländer und die WM gerade natürlich, mein Gott, die haben 5-1 gewonnen, vielleicht ist das auch ein bisschen verzerrt, aber das hat richtig Spaß gemacht. Also die haben das maximal auf Volley genommen.
Ja, okay, dann spoiler mich mal ein bisschen. Wie ist so ein WM-Tag in Holland, was ich heute wahrscheinlich erleben werde?
Also der Spoiler bezieht sich auch quasi nur auf die Stunden kurz vorm Spiel, weil wir relativ spät erst da waren und Utrecht muss ja dann nochmal, Utrecht ist für mich wirklich so ein bisschen das kleine Amsterdam. Also es ist alles so ein bisschen kleiner, aber vom Aufbau her mit
den
Kanälen
und
so.
Und ist in Holland.
Na, aber hat ja auch schon so diese Kanäle und überall so ein bisschen Wasser mit drin. Deswegen die Verbindung. Und wir haben es dann eigentlich so gemacht, wir haben ein bisschen den Anpfiff verpennt, weil 19 Uhr ging es ja schon los. Und da waren wir noch essen, aber draußen essen. Und man hat schon gemerkt, also diese gesamte Stadt ist einfach orange. Also wahrscheinlich das gesamte Land ist orange. Man kann von diesem Orange erhalten, was man möchte. Aber es sieht auch schon irgendwie geil aus, wenn du so eine Signalfarbe hast und halt alles dann auch mit so orangenen Fähnchen und die Straßen irgendwie so alles orange. Was du jetzt hier in Deutschland nicht hast. Gut, ich habe jetzt mal zwei, drei Deutschlandfahren hier gesehen, aber das ist da zumindest anders gewesen. Und was halt geil war, ich glaube, die gehen in der 5 Minute in Führung und wir waren relativ mittig in der Stadt zu dem Zeitpunkt noch essen und du hast so wirklich gemerkt, wie so dieses Tor einmal durch die gesamte Innenstadt geschwappt ist. So der eine Papp war irgendwie so 30 Sekunden vorher dran, der andere Papp kommt dann so eine Minute später und so von Jubelarie zu Jubelarie zu Jubelarie und dann alle wieder raus aus den Papps auf die Straße und haben da gemeinsam gejubelt und das eben 5 Mal, weil die 5 Dinger gegen die Schweden gemacht haben. Das war schon geil und dann haben wir uns in Halbzeit 2 auch noch so ein bisschen, also wir sind jetzt nirgends reingegangen, aber du konntest da auch auf der Straße gut gucken, weil du quasi überall irgendwie ein TV-Gerät hattest. Und haben uns da dann auch die zwei Tore in der zweiten Halbzeit auch noch mit reingezogen. Und das war schon ein sehr cooler Vibe, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, da können wir uns dann beide wahrscheinlich zustimmen, wenn wir sagen, es ist halt einfach unfassbar geil, diesen WM-Vibe in den anderen Ländern mitzunehmen. Weil, also können wir dann auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich kriege das ja gerade quer durch Europa ein bisschen mit, aber halt gar nicht in Deutschland. Wie ist es jetzt gerade in Deutschland? Das kannst du mir dann wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen besser erzählen. Aber hast du gerade das Gefühl, dass die WM jetzt so langsam losgeht? Weil da ist es gerade bei mir, dass ich so das Gefühl bekomme, okay, ja, sie rollt langsam an. Die ersten sportlichen Storylines werden interessant, die Fans kommen langsam auf den Trichter und ich persönlich habe auch das Gefühl, es kommt langsam, aber stetig dann auch rüber nach Deutschland.
Also vor allem, wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht anhand meiner Live-Experience sagen, da hoffe ich dann heute Abend schlauer zu sein und ich hoffe einfach, ich habe wirklich auch ordentlich Erwartungen an den Abend, jetzt gar nicht so an sportliche, weil mein Gott, das geht für uns um nicht mehr so viel, wir sind sicher Gruppensieger, aber theoretisch Wetter ist perfekt, ich finde die Uhrzeit auch geil, 22 Uhr, da hat sich hoffentlich ein bisschen runtergekühlt. Was ich aber dachte, und da war natürlich auch irgendwie hilfreich, dass eben Undorf in der 93. Minute dieses 2-1 schießt. So, ich habe Bilder aus Berlin gesehen, aus Köln gesehen, wo wirklich ja die Innenstädte eingenommen worden sind, was natürlich logischerweise nach dem 7-1 gegen Curaçao nicht passiert ist, weil, mein Gott, das Ausgangsergebnis war einfach ein anderes, ob du jetzt gegen Curaçao 7-1 gewinnst oder eben einen Last-Minute-Winner gegen die Elfenbeinküste erzielst. Aber ich bin da voll bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest an diesem Wochenende gegen die Elfenbeinküste das erste Mal so richtig, also das hatte für mich schon ein bisschen EM 2024 Vibes. Da waren die Innenstädte voll, da hast du geile Bilder auf Social Media gesehen. Jetzt nicht, dass das am Ende der ausschlaggebende Grund ist, warum ich sage, dass in einem Land WM-Stimmung ist, aber so wird sie eben transportiert. Ja, und da bin ich bei dir, dass man sagt, ey, okay, das war jetzt das erste Mal so richtig WM-Feeling.
Ja, und vielleicht hat es dafür dann halt auch wieder dieses schwierige zweite Gruppenspiel gebraucht. Ne? Also das ist ja wirklich historisch belegt, dass Deutschland im zweiten Gruppenspiel, ob bei Euros oder Weltmeisterschaften, meistens eine schwierige Zeit hat. So, und so dann ja auch gegen die Elfenbeinküste. Aber wenn dann Doppelpacker Dennis, der beste Stürmer der Welt, dann halt mal einmal wieder aufs Parkett kommt, dann explodiert es nochmal enorm. Und ich glaube, das kann halt so ein Zündfunke gewesen sein.
Wie hast denn du Deutschlands Spiel gesehen? Ich habe natürlich Vlog geguckt, aber das ist da gar nicht so durchgekommen. Oder habe ich vielleicht irgendwas übersehen?
Nö, weil, also war nur eine kleine Sequenz am Ende, weil, mein Gott, in meinen Vlog soll es ja auch dann nicht um Deutschland gucken gehen, ne? So, da gibt es dann schon genug andere Plattformen, wo das dann auch stattfindet. Aber die Schlusssequenz, die ich dann da aus dieser Bar unter freiem Himmel geshootet habe, da habe ich dann mein Deutschlandspiel geguckt. Also erstmal zum Public Viewing in Schweden unterwegs gewesen, wo ich gleich noch ein bisschen drüber erzählen kann. Und danach haben wir uns halt eine Bar gesucht. Uns wurde auf dem Fanfest sogar direkt eine empfohlen. Und da sind wir dann hin. Haben die angeguckt, gesehen, jo, läuft, hier wollen wir bleiben. Und dann war das so eine, Open-Air-Bar mit 20 Biertischen vielleicht, einer Bar, die da stand, ein DJ, der dann später dann halt auch noch aufgelegt hat und wo diese Public Viewing Experience dann am Ende auch zu einer Tanzfläche wurde. Und das war schon mega geil, so dass die Leute, die dann da jetzt gerade alle zusammen Fußball geguckt haben, sich danach halt nochmal einmal irgendwie auf ein Bierchen zusammengetroffen haben und habe da sehr viele schöne, nette Gespräche geführt mit vielen coolen Leuten. Waren, glaube ich, 3 oder 4 Deutsche da. Wir haben nach jedem Tor oder nach allen beiden Toren einmal Major Tom gezündet und haben uns da selbst sehr viel gefeiert. Und hatten entsprechend eine richtig geile Zeit in Göteborg unterm freien Nachthimmel. Also kann ich nur empfehlen.
Ja gut, dann lass doch ein bisschen über die deutsche Mannschaft reden, weil ich habe tatsächlich bei dir auch schon rausgehört in deinem Vlog, dass du nicht mehr so richtig dran geglaubt hast. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass Undorf tatsächlich in der 90. noch das 2-1 macht. Es war für mich genauso, wie du gesagt hast, dieses eklige, dieses zweite Gruppenspiel, auch gegen einen guten Gegner. Mann, das darf nicht zu kurz kommen. Ich fand die Elfenbeinküste wirklich gut. Aber ja, wie hast du die Deutschen gesehen?
Ja, in der ersten Halbzeit die deutlich schlechtere Mannschaft. Also fand ich wirklich brutal, wie viel schlechter Deutschland dann doch als die Elfenbeinküste gewesen ist. Aber Ja, hatte vor allem deshalb meine Zweifel, weil die Elfenbeinküste permanent mit einem Zug zum Tor unterwegs war und die Deutschen irgendwie gegen den Defensivblock der Elfenbeinküste überhaupt keine Schnitte gesehen hat. Und ja, man sich da irgendwie versucht hat durchzuwursteln, sich dann aber wieder verkünstelt hat und ich überhaupt keinen Weg gesehen habe, wie sich das irgendwie ändern kann. Aber dann enter Julian Nagelsmann, enter Jamie Leveling, Nadiem Amiri und Dennis fucking Undav, die halt aufs Feld kommen und mal einmal im Triumvirat das ganze Spiel auf links drehen und muss da vor allem, weil mein Gott, alle Welt redet natürlich über Dennis Undav, aber muss da dann vor allem auch Nadiem Amiri loben, der sich, finde ich, herausragend gut mit der Doppel-6 aus Pavlovic und Metscher dann auch ergänzt hat, weil er dann ja auch einer ist, der gerne mal auf den Flügel zieht, so dann halt auch die Flanke auf Undav geschlagen hat und dadurch, dass er rauszieht, bindet er seinen Gegenspieler und in der Mitte kriegt ein Metscher dann halt nochmal ordentlich viel mehr Platz und dass der Junge auch Bock zu treffen hat, das hat er uns schon im Eröffnungsspiel gezeigt. Also muss sagen, hätte ich niemals gedacht, dass wir solche Wechsel haben, die so krass fruchten können, weil man hat da dann schon drauf geguckt und gesagt, okay, die Starting Four, das ist schon Weltelite-Level, die da vorne drin steht, aber dahinter flacht es halt schon ab. Aber da wurde ich mal komplett Lügen gestraft und ich nehm's.
Ja, vor allem auch, wenn man mal, und ich bin bei dir, ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass jetzt Amiri und Leveling, ohne den beiden da irgendwie groß zu nahe treten zu wollen, so eine gesamte Mannschaft auf links ziehen und ich weiß gar nicht, ob sie es dann alleine waren oder ob es dann einfach irgendwie diesen berühmt-berüchtigten Impuls gebraucht hat. Ich bin auch bei dir, ich fand die erste Halbzeit erschreckend behäbig, also auch erschreckend einfallslos, einfach offensiv und auf der anderen Seite stand halt irgendwie schon vorm Spiel drauf, dass Kimmich gegen Diamandé keine gute Idee ist. Und da denke ich mir auch so, Digga, Nagelsmann, du weißt doch genau, was passiert. Auf der einen Seite steht einer der besten Flügelspieler der Bundesliga und auf der anderen Seite steht eben einer, der offensiv fürs deutsche Spiel super wichtig ist mit Jo Kimmich, aber halt defensiv auf jeden Fall seine Baustellen hat, vor allem gegen so einen dribbelstarken und technikversierten Spieler wie Diamandé. Deswegen dachte ich mir irgendwie so, Digga, das 0-1 ist super dumm, weil es irgendwie mit Ansage war. Und dann aber auch, finde ich, so generell sehr, sehr behäbig. Ich finde offensiv, wie viele Chancen hatten wir in der ersten Halbzeit? Keine so richtig. Die beiden Tore waren ja auch keine Chancen, weil es jeweils eine relativ klare Sache war, dass die eh nicht zählen. Und deswegen habe ich mir so gedacht, na, wo ist denn das ganze Offensiv-Hurra von Curaçao geblieben? Und da musst du dann ehrlich sagen, das hat auch in Halbzeit 2 ewig gedauert, weil die ersten 15 Minuten in Halbzeit 2 waren genauso langweilig, genauso tranig, da ging einfach relativ wenig. Dann kommt die Einwechslung und dann dreht sich das Spiel. Und die große Frage ist ja jetzt, was macht Nagelsmann? Vertraut er trotzdem mal wieder seiner Anfangsmannschaft und sagt, okay, er hält sich halt den Trumpf in der Hinterhand zu sagen, ich habe dann diese Option von der Bank? Oder sagst du, du gehst jetzt mit Undav und ja, mit Amiri und mit Leveling wirst du nicht von Anfang an gehen, das glaube ich nicht, oder du gehst mit Undav aber zumindest mal von Anfang an?
Ja, weil also ich bin auch gespannt, vor allem bin ich auch gespannt, wie er heute Abend aufstellt, weil ich sag schon, du musst eigentlich durchspielen mit der Truppe, die dich zum Titel führen will. So, wenn dann jetzt heute bei einem Nathaniel Brown die Wade zwickt und er eine Spielpause macht, okay, geschenkt. Aber der Rest, der sollte so bleiben, wie du dann am Ende auch auf die Truppe vertraust, wie du sie gegen Frankreich im Achtelfinale ins Rennen schicken würdest. Und da muss ich sagen, so leid es mir tut, ich bin auch, ihr kennt mich bei weitem nicht ein Hater von Leroy Sané. Ich nehme den Jungen in Schutz, wo es halt nur irgendwie geht. Aber er hat seinen Platz in der Startelf verspielt, finde ich. So, dass er dieses Spiel nicht so sehr an sich reißen konnte, dass er von Beginn an den Impact hat, um den Startelf-Einsatz zu rechtfertigen. Und in meinem Wunschszenario ziehst du jetzt Havertz raus auf rechts und packst Undav vorne rein. Weil ich glaube auch, dass ein Dennis Undav das im Tank hat, so, der kann über 90 gehen und wenn er halt nur 70 kann, dann nimmst du ihn nach 70 raus und dann bringen Leroy Sané, ist mir egal, so, aber so wie es jetzt gerade läuft, sage ich, wäre es förderlich, wenn Undav startet, aber das Problem ist halt auch, dass der in 40 Minuten Spielzeit halt auch 4 Buden gemacht hat jetzt, drei.
Aber das ist, also ist genau die Formation, die ich gerne mal sehen würde. Und ob Havertz dann rechts spielt oder ob es dann Musiala ist, der rechts rauszieht. Ich würde aber gerne die vier jetzt mal von Anfang an sehen. Also Wirtz, Musiala, Havertz und Undav. Und wie sie sich dann da formieren, das sollen sie selber unter sich ausmachen. Ich finde zumindest mal, dass Sané mit seinen Leistungen jetzt in den ersten beiden Spielen zu wenig Argumente gesammelt hat, dass man sagt, er ist gesetzt. Er ist wahrscheinlich immer noch der beste Flügelspieler, aber vielleicht brauchst du diesen Flügelspielertyp auch gar nicht. Und Undav hat genug Argumente gesammelt, um ihn jetzt mal zumindest von Anfang an reinzuwerfen. Und ja, also nochmal, natürlich ist er ein perfekter Joker, aber der wird schon auch von Anfang an funktionieren. Das macht er beim VfB nämlich auch seit 2 Saisons sehr, sehr gut. Deswegen würde ich mir das heute sogar wünschen. Ansonsten gehe ich mit, sage ich auch, warum denn jetzt groß rumexperimentieren? Diese Mannschaft hat so wenig Zeit gehabt, in der Zeit vor der WM sich zu finden. Dann gib denen doch bitte während der WM immerhin genug Spiele, um dann wirklich für die großen Brecher bereit zu sein. Deswegen gehe ich eigentlich oder hoffe, dass das Nagelsmann da hinten jetzt irgendwie nicht groß experimentiert und dann auch irgendwie, ja, ich verstehe, dass es cool wäre, Oliver Baumann irgendwie ein WM-Spiel zu geben, aber wenn du sagst, Neuer ist dein Torwart, Spoiler Alert, der hat auch nicht so viel gespielt in dieser Saison, dann gib ihm zumindest mal die Spiele, die er jetzt haben kann. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass das offensiv jetzt mit den viermal so gemacht wird. Und dann bin ich eigentlich wieder guter Dinge. Weil nochmal, ich fand die zweite Halbzeit gegen die Elfenbeinküste sehr, sehr gut. Und das lag jetzt nicht daran, dass die Elfenbeinküste irgendwie schlechter geworden ist, sondern ich fand die Elfenbeinküste wirklich gut. Also theoretisch gucke ich da jetzt drauf und sage, ich habe jetzt in der zweiten WM-Woche echt auch viel mehr geguckt. Also bei mir ist das WM-Feeling auch ein bisschen angekommen. Und da muss ich ehrlich sagen, die großen Nationen holen mich immer noch nicht alle so ab. Da fand ich die Elfenbeinküste wirklich schon eher im gehobenen Niveau. Und Deutschland in der zweiten Halbzeit auch. Ich fange jetzt nicht an, hier das WM-Barometer wieder, also du wirst mich gleich wieder fragen, wieder nach oben zu hauen. Aber ich bleib dabei, Mann. Wenn diese Mannschaft funktioniert, und das ist auch wieder der Punkt, sobald sie einen Gegenschlag kriegt oder einen Rückschlag kriegt, dann macht das was mit dieser Mannschaft. Also sie lässt sich das leider auch anmerken. Das hast du nach 0-1 gemerkt, dass da dann erstmal die große Angst umgegangen ist. Aber wenn du diese Phasen immer wieder überstehst, dann bleibe ich dabei. Ist diese Mannschaft gut genug, um weit zu kommen in diesem Turnier?
Ja, definitiv. Einmal kurz eingegrätscht zu einem Take, zwei Takes vorher mit Manuel Neuer. Ich finde, er ist die einzige Position, auf der ich es verzeihen würde, wenn da jetzt für das Ecuador-Spiel ein Tausch unterwegs ist, weil du dann sagst, okay, Olli Baumann hat sich das über die letzten zwei Jahre verdient, und vor allem für Manuel Neuer ist diese Belastung mit diesen 8 Spielen in 40 Tagen, wenn es dann am Ende alles perfekt läuft, ist sie verdammt hoch. So, und dass er diese Belastung halt einfach nicht permanent gehen kann, das hat er uns leider über diese Saison hinweg schon gezeigt. So, und ihn jetzt mal einmal rauszunehmen und seinen Körper sich nochmal einmal vor der K.O.-Runde erholen zu lassen, da sage ich, das ist okay. Aber keine Ahnung, jetzt einen Musiala rauszunehmen, Wirtz rauszunehmen, Havertz rauszunehmen und denen dann alle diese Routine, diese Matchpraxis dann auch wieder zu nehmen, das fände ich sehr, sehr verkehrt. Und wenn es bei einem Jamal Musiala gerade dann halt eher für 45 als für 90 reicht, ja, dann lass ihn die erste Halbzeit spielen. So, dann hat er seine normale Matchvorbereitung, geht in die erste Halbzeit rein, danach hat er noch genug Zeit, sich zu recovern. Da würde ich schon sagen, Manuel Neuer wäre okay, wenn er rausrotiert wird, aber ist auch okay, wenn er es nicht wird. Und ja, dann nimmst du die Frage vorweg. Wo ist dein Weltmeisterbarometer?
Es springt von einer, wo waren wir letztes Mal? Auf einer 4, ne?
Ja, ich glaube. Also du hattest mit einer 2 angefangen, dann warst du auf einer 4.
Ja. Dann springt es jetzt auf eine 5. Aber ich kann mich nicht jedes Mal verdoppeln. Es springt auf eine 5, aber auch, also vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit. Wenn ich nur die erste Halbzeit gesehen hätte, wären wir wieder bei einer 1, sage ich dir ehrlich.
Ja, fair, verstehe ich, aber die zweite Halbzeit wurde ja zum Glück auch noch gespielt und deswegen meins weiterhin bei einer 10 von 10. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, auch wenn ich sagen muss, du hast gerade zwar gesagt, die großen Nationen holen dich noch nicht gänzlich ab, ey, aber Frankreich sieht schon bockstark aus. Also ich habe 4 Nationen, die ich gerade besser sehe, das sind Frankreich, das sind Argentinien, Holland und Portugal. So, die Nationen sind gerade für mich die besten
Portugal
der WM.
Portugal ist ein Hot-Take.
Ist das so?
Ja, so Portugal geht dir angeguckt. Die haben das erste Spiel 1-1 gegen Kongo gespielt und haben sie jetzt gegen Usbekistan. Aber Portugal sehe ich tatsächlich noch nicht. Ich sehe, wir können gerne mal. Ey, du bist doch hier, du bist doch auch ein Ronaldo-Guy. Lass mal kurz über Ronaldo reden.
Ja,
was machen wir denn damit?
Fand ich eine sehr, sehr exemplarische Szene, wie er den Freistoß abgegeben hat. Und muss da auch sagen. Es ist verdammt wichtig, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Cristiano Ronaldo jetzt seine Rolle finden kann. So, weil die letzten 10, 15 Jahre hat Portugal nichts gewonnen, weil es die ganze Zeit um Cristiano Ronaldo ging. So, weil er jeden Ball haben wollte, weil er jeden Freistoß 40 Meter über die Walachei gejagt hat. Und wann sind sie Europameister geworden? In dem Finale, in dem Ronaldo verletzt war. So, natürlich, es ist nur ein Beispiel und daran kannst du es nicht festmachen. Aber ich glaube, wenn der Fokus ein bisschen mehr von ihm weggeht im Spielerischen, er diese Rolle aber ins Außenbild trotzdem tragen kann, wie er das beim Freistoß ja getan hat, so wo alle Welt sich drauf fokussiert hat, dass Krisch diesen Freistoß schießt und dann, ich glaube, Nuno Mendes war es, der ihn dann reinsetzt, so, das ist die Rolle, mit der Cristiano Ronaldo nochmal für einen neuen Unsicherheitsfaktor bei Portugal sorgen kann, weil du dich dann eben nicht mehr drauf verlassen kannst. Jetzt geht's alles nur noch über Ronaldo und das wiederum könnte dann auch wieder mehr Räume für ihn kreieren. So, deswegen sage ich schon, jetzt mit so einer Konstellation ist Portugal nach wie vor im Top 4 Favoritenkreis für mich.
Also das Szenario, das du gerade skizziert hast, ist quasi das perfekte Szenario für Portugal. Ich glaube aber da nicht dran. Weil ja, das Spiel gegen Usbekistan war gut und ich möchte jetzt gar nicht Ronaldos Leistung irgendwie kleinreden wie die ganzen Ronaldo-Hater und Messi-Lover, die sagen, zwei Tore gegen Usbekistan. Ey, top, muss man ihm seinen Hack geben und bei den Freistoß ich genauso wie du.
Wo sind eure beiden WM-Tore, also an die ganzen Hater? Ja.
Na gut, die sagen, Messi hat 5 und das stimmt ja auch, aber ich finde, man muss das gar nicht so gegeneinander aufwägen. Ich glaube da aber noch nicht dran. Ich glaube, ich nehme ihm das noch nicht ab, dass es dieses Ronaldo spielt die zweite Geige und Portugal darf auch so ein bisschen mal selber schalten und walten, weil ich finde, und dazu stehe ich, gegen Kongo haben die 10 gegen 11 gespielt. Ronaldo hat gegen Kongo quasi nichts gemacht. Er stand gefühlt 50% der Zeit im Abseits und hat einfach überhaupt nichts für dieses portugiesische Spiel gemacht. Und da sage ich, schadest du ihm und seiner Legacy natürlich damit, aber vor allem auch den Portugiesen, weil die sind ein brutales Team. Also, und theoretisch haben sie mit Ramos da vorne auch einen Stürmer drin, der ebenfalls Weltklasse-Niveau hat. Der darf halt einfach nicht spielen, weil Ronaldo ist halt irgendwie gesetzt. Und ich finde, also das muss er mir jetzt erstmal noch über ein paar Spiele beweisen, dass das wirklich jetzt das neue Portugal ist. Weil dann gehe ich mit und sage, ja gut, dann sind sie extrem gut. Ich finde, Ronaldo hat sie in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen genervt. Und ich fand, er hat sie vor allem gegen Kongo extrem genervt. Und deswegen lasse ich jetzt mal das Usbekistan-Spiel so ein bisschen außen vor. Wo er aber by the way gut war. Und was ich trotzdem noch geil finde, und das ist auch der Unterschied, den ich aktuell noch sehe zu Messi. Klar, Messi kommt viel besser rein in dieses Turnier, schießt direkt gegen Algerien 3 Tore, hätte eigentlich auch gegen jetzt Österreich wieder 3 Tore schießen können, wenn er den Elfmeter reinmacht. Aber ich finde bei Messi, und vielleicht ist das jetzt bei mir die Messi-Brille, aber dem nehme ich das ab, Mann. Messi spielt so krass für dieses Team. Also ich habe den, glaube ich, in seinem Leben noch nicht so viel defensiv ackern sehen. Weißt du, der Typ ist 38, muss eigentlich niemandem mehr was beweisen und brennt aber wirklich auf diesem Platz. Wie er das Tor in der 94. schießt, ey, die sind deutlich vorne, können so ein bisschen auslaufen lassen. Aber er geht da wirklich nochmal drauf, zieht Vollsprint von der eigenen Strafraumkante durch, rüber auf die andere Seite mit 38. Wo ich so, zumindest, keine Ahnung, ich bin auch ein Messi-Guy. Vielleicht habe ich einfach eine sehr, sehr subjektive Brille da drauf. Aber das Bild habe ich von Ronaldo bei dieser WM noch nicht gesehen. Er hat noch Zeit, mir das zu zeigen, aber da sage ich, ist Messi für mich einfach so vom gesamten Auftreten irgendwie noch ein bisschen weiter vorne.
Ja, ich werde so Anfang, Mitte Juli dann mal in Lissabon nachhören, wie es sich bei den Portugiesen verhält, wenn sie dann ihr Viertelfinale gegen Argentinien spielen. Nee, wie sie gerade zu Cristiano stehen. Also wenn ich dann mal, keine Ahnung, so wenn es das Viertelfinale Portugal-Argentinien gibt, dann fahre ich nach Lissabon. Also dann werde ich mir das auf jeden Fall da vor Ort angucken, weil meine WM-Reise geht ja theoretisch noch jetzt bis nächste Woche, bis GBT losgeht. Aber das ist ja erstmal nur meine Urlaubszeit, so ich werde das dazwischen dann schon auch trotzdem hinbekommen, noch ein bisschen durch Europa zu tingeln und mir ein paar Spiele anzugucken, weil es macht schon wirklich einfach unfassbar viel Spaß. Ja, und muss da schon sagen, wirklich, wirklich geile Zeit und bin gespannt. Aber ja, nochmal einmal kurz zu Messi. Ja, ich hab's unterschätzt, wie gut der Kollege noch ist. Also seitdem der in Miami spielt, sehe ich ihn fast gar nicht mehr. Und natürlich bekommt man damit, dass er dann immer noch seine guten Aktionen hat. Aber muss dann schon sagen, das hat mich dann doch nochmal wieder überrascht, wie on fire der Mann seit Minute 1 dieser Fußballweltmeisterschaft ist. Und hat sich dadurch dann jetzt auch zum ewigen WM-Rekordtorschützen gekrönt.
Ja, und ich, also glaube, bleibt das nicht lange, weil so wie die anderen da schon wieder treffen, also du hast Frankreich vorhin schon mal kurz angesprochen, da wird es junge Hüpfer geben, die ihm den Titel gleich streitig machen, aber ich finde das so geil nochmal, wir haben das schon häufiger im Podcast gesagt, dass die beiden, und da gehört Ronaldo natürlich auch dazu, dass die beiden jetzt hoffentlich nochmal einfach eine geile letzte WM spielen, ist doch Balsam für die Fußballseele. Und deswegen sage ich auch, ey, lass dieses ganze Gehate, wer ist denn jetzt der Bessere und wer ist denn jetzt der Goat? Genießt das einfach nochmal, dass die beiden wirklich nochmal, und sie sind immer noch gut genug, das ist jetzt nicht irgendwie ein, wir ziehen zwei alte du Männer mit, sondern sie sind immer noch, ja, sie sind wirklich noch gut genug. Und ich hoffe so sehr, dass wir dieses Viertelfinale bekommen, Mann. Also das braucht, die gesamte Fußballwelt braucht dieses Viertelfinale zwischen Portugal und Argentinien.
Ja, und dann stehe ich aber mit einem CR7-Jersey da in Portugal irgendwo in der Innenstadt. Da kannst du einen drauf lassen und ich freue mich drauf. Also ihr merkt es, die WM nimmt langsam so richtig, richtig Fahrt auf und ich glaube, die Storylines werden nur noch geiler. Ich fand Kap Verde geil, wie die Uruguay dieses 2-2 abgetrotzt haben. Ja. Ich fand aber auch die Holländer halt einfach gegen Schweden brutal gut, war für die Stimmung. Für mich natürlich ein Downer, wenn ich in Göteborg Downtown gucke und die Schweden dann halt wirklich einfach mal 5-1 aufs Maul bekommen. Aber ja, war schon trotzdem in Ordnung und hat alles in allem sehr viel Spaß gemacht. Aber dann würde ich sagen, weiter geht's.
Weiter geht's. Wir müssen noch einen letzten Take machen. Ich muss einmal rudern. Ich habe gesagt, die Türkei ist mein Geheimfavorit. Die sind tatsächlich das zweite Team dieser WM, das rausgeflogen ist.
Sie waren doch sogar das erste Team, das rausgeflogen ist, oder? Ich glaube, sie waren letzte Woche das erste Team, weil sie ihr Spiel dann um 5 Uhr morgens verloren hatten und dadurch beide direkte Vergleiche gegen die direkten Konkurrenten verloren hatten und entsprechend dann schon raus waren. Also ich glaube, sie waren
Katar war das erste sogar. Ja, also ja, entweder Katar oder... Aber sie waren auf jeden Fall mit eines der ersten Teams und das musst du dir auch mal geben. Natürlich haben da irgendwie Abdu und Mert und wie sie nicht alle heißen, irgendwie ihren Teil dazu beigetragen, dass die mit absolut hohen Erwartungen dahin gefahren sind, aber ich bleibe dabei, das Team ist theoretisch schon geil gewesen von der Türkei und dann verlieren die, und das musst du dir mal, also sie verlieren gegen Paraguay 45 Minuten mit 11 gegen 10, weil sie ja auch, stimmt, oh, das wollte ich dir auch noch fragen, eine neue Regel hier durchgezogen mit diesem Hand vor dem Mund halten, gibt direkt rote Karte, was sagen wir dazu?
Gut, wenn ihr es durchzieht. Warum darf ein Bellingham es dann machen und es passiert nichts? Also generell muss ich sagen, die Konsequenz der Schiedsrichter lässt dieses Turnier absolut zu wünschen übrig. Und das finde ich wirklich fatal. So auch was neue Regelumsetzungen angeht, gab es beim kanadischen Eröffnungsspiel schon eine Szene, wo ein ausgeführter Freistoß zurückgepfiffen wurde, weil die Entstehung falsch war. So, und da sage ich dann auch, yo, am Ende steht die richtige Entscheidung, aber wenn ihr diese neuen Regeln bringt, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass sie vernünftig durchgesetzt werden. Und so dann jetzt auch genauso hier beim bei der Hand vor den Mund Geste, so, da darf es keine Ausnahmen geben. Wenn es Messi macht, dann muss Messi vom Platz. So, und da sage ich halt ehrlich, zieht's durch, ansonsten ist das wieder nichts als eine Farce und Greenwashing.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch nochmal heute dann so ein bisschen schlau oder gestern ein bisschen schlau gemacht, weil ich natürlich auch die Bellingham-Szene gesehen habe und mich gefragt habe, hey, warum muss der dann nicht runter? Und es steht scheinbar so drin in der Regel, dass es im Ermessensspielraum des Schiedsrichter liegt und der muss sagen, ob es sich dabei eben um eine Konversation zwischen den beiden oder halt um einen Konflikt zwischen den beiden handelt. Aber wo sind wir denn da angekommen? Also dann soll der Schiedsrichter aus 20 Metern Entfernung sagen, was die sich da jetzt also gegen den Kopf schmeißen? Das kann es ja, das kann es ja auch nicht sein. Ist irgendwie, ist irgendwie nicht durchdacht. Lächerlich.
Nee. Ja. Nee, und also ich finde, dadurch machst du dir halt einfach schon die Hintertür für einen Superstar-Bonus auf. Und darauf habe ich keinen Bock. So, entweder ist das eine Regel, die für alle zählt, oder du lässt es sein.
Ja, und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, was ich auch noch lobend quasi an die Ami-Crowd mal rauswerden wollte, ist, ich finde es so geil, dass diese Hydration Breaks jetzt einfach durchgehend ausgebuht werden. Es ist auch so eine Farce. Und da auch nochmal Shoutouts an die UEFA, habe ich jetzt schon gesehen, dass die gesagt haben, ja, sowas wird es bei uns auf jeden Fall nicht geben. Also sowohl auf Club-Ebene als auch auf EM-Ebene. Man muss die mal loben, Bengt. Stell dir das mal vor, wir loben die UEFA für ihre guten Entscheidungen.
Ja, und ich finde auch, das ist symptomatisch für diese WM, wenn sich die UEFA in ein gutes Licht stellen kann. Wenn die UEFA sich jetzt zum dritten Mal mit wirklich einfachen Mitteln in ein gutes Licht stellen kann, dann weißt du genau, was bei diesem Turnier alles falsch läuft.
Ja, gut. Schöne Schlussworte. Aber trotzdem, wir wollen es nicht zu schlecht reden. Ich finde, und das haben wir vorhin noch mal beide durchklingen lassen.
Absolut.
Es kommt so langsam. Es ist wirklich, also nachdem das letzte Woche wirklich noch sehr, sehr wenig WM-Stimmung war, ich habe mehr geguckt. Ich finde, dass es hier in Deutschland auch langsam losgeht. Ich freue mich sehr auf heute Abend. Werde dann nächste Woche berichten, wie denn hier die Deutschland-Stimmung ist. Wobei nächste Woche sind wir hoffentlich sogar schon im Achtelfinale. Also, weil es ja dann schon jetzt Schlag auf Schlag weitergeht. Ja.
Ja. Ja, oh, das kann ich vielleicht auch noch mal einmal erzählen. Für mich steht übermorgen wirklich ein wahnsinnig intensiver Tag an, oder beziehungsweise eigentlich geht's heute los. 22 Uhr Spiel Deutschland, 1 Uhr morgens Spiel Niederlande, dann 27 Stunden Zeit, um nach Brüssel zu kommen, weil da um 5 Uhr morgens dann halt die belgische Nationalmannschaft spielt, will dazwischen halt Vlog und noch ein bisschen anderen Content schneiden.
Und dann spielt um 5 Uhr morgens Belgien, aber um 21 Uhr spielt Frankreich gegen Norwegen. Und fuck, Alter, das muss ich irgendwo gucken, wo das Spiel läuft. Also habe ich dann gesagt, ja komm, scheiß drauf, keinen Tag mehr in Belgien machen. Den muss ich dann halt irgendwie morgen dann schon mit einstreuen. Und ja, dann geht's halt wirklich um 7 Uhr morgens wahrscheinlich ins Auto, ab nach Paris. Und dann schaue ich mal, wie geil die Franzosen auf dieses Spiel sind.
Ja, das ist auch ein Harakiri-Plan. Aber mein Gott, WM ist in dem Fall immer nur einmal alle 4 Jahre. Gut, den ganzen Content bei Bengt kriegt ihr auf seinen Kanälen und auf YouTube vorbeigucken. Wir melden uns nächste Woche wieder dann hoffentlich mit Deutschland im Achtelfinale. Mit unserem dritten Eintrag des WM-Tagebuchs. Euch heute Abend eine gute Zeit beim Deutschland gucken, dir heute Abend eine gute Zeit beim Holland gucken. Und das soll es gewesen sein, glaube ich.
Ich gehe jetzt nach links. Dup, 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 dup.